Willkommen beim The Glow Habit Podcast mit Manuela Soda, der Gründerin von The Female Skincare Company. Unser Ziel ist es, dir dabei zu helfen, einen Lifestyle zu entwickeln, der ein gesundes und glückliches Leben fördert, um vor allem von innen zu strahlen. Wir führen Interviews mit Experten zu den Themen Eat Healthy, Move Mindfully, Feel Happy and Care Steadily. Wir lassen uns aber auch von tollen Frauen inspirieren, die es geschafft haben, trotz ihres Alltags Routinen zu entwickeln, die sie dabei unterstützen, von innen und außen zu strahlen. Du willst auch endlich dein Leben verändern, um dein natürliches Strahlen wiederzufinden? Oder möchtest du dich einfach nur inspirieren lassen? Dann bleib dran. Let's glow together.
Okay, aber liebe Wiebke, warum wir eigentlich da sind, geht um den Podcast und das Interview. Und genau, ich habe dich, weil ich mal so tatsächlich so ein bisschen reflektiert habe, ich habe dich angeschrieben, weil du mir sofort ins Auge gestochen bist mit deinem Instagram-Profil. Und dann habe ich dich tatsächlich ganz spontan kontaktiert. Nur mal so vorab für uns Zuhörer. Wir haben uns tatsächlich ganz spontan zu einem Vorabgespräch getroffen. Und das fand ich, ja, muss ich persönlich sagen, ich finde es immer ganz toll, wenn man einfach so spontan ist und kein großes Tamtam und einfach sagt, ach komm, lass uns mal telefonieren. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Und ich muss gestehen, ich bin aus dem Telefonat gegangen und war total inspiriert. Und irgendwie war da so die gleiche Frequenz auf beiden Seiten. Und ich habe mich bei dir total wohlgefühlt. Ja, und wir haben dann kurzerhand beschlossen, unbedingt ein Interview zu machen, weil ich glaube, dass meine Zuhörer unglaublich viel von dir lernen können. Und dein Thema ist nämlich Personal Branding. Genau, dann würde ich vorschlagen, vielleicht erzählst du so ein bisschen, wie kommst du zur PR oder generell zum Thema Branding, Business Coaching und was machst du gerade? Vielleicht kannst du uns da mal abholen.
Ja, also danke erstmal. Wow. Freut mich total. Fand unser Kennenlernen auch super. Ja, ich fange mal vom Aktuellen an. Also ich arbeite als Brand- und Business Coach und unterstütze selbstständige Frauen und Unternehmerinnen bei ihrer Vermarktung. Und das mache ich auf dem Gebiet Markenaufbau. Also wie aus deiner Marke eine Love Brand wird, sodass deine Kunden sich so richtig damit identifizieren können und denken, ja, genau so, genau das will ich, genau das brauche ich. Sie trifft den Nagel auf den Kopf. Und dass man so ein Best-Friends-Feeling mit seinen Kunden erreicht. Und dann noch auf dem Thema Personal Branding, weil das geht so ein bisschen Hand in Hand. Dazu kommen wir auch gleich noch. Und genau, über Personal Branding wollen wir auch heute ein bisschen sprechen. Und das ist halt für Frauen, für Unternehmerinnen, die nicht nur das Herz und die Seele, sondern auch das Gesicht ihrer Firma sind oder ihres Businesses. Ja, jetzt mal ein bisschen kurz rückwärts gehend. Ich komme eigentlich aus der PR-Branche und ich habe lange in der PR gearbeitet, habe auch einige Künstler betreut und habe so Künstlermanagement dann gemacht. Kenne mich daher zum Thema Personal Branding ziemlich gut aus und bin dann aber irgendwie von einer Unternehmensberatung abgeworben worden, beziehungsweise wollte auch irgendwann mal die Branche wechseln. Habe dann Führungskräftetrainings gegeben und dort habe ich mit vielen männlichen Führungskräften natürlich zusammengearbeitet und die vorbereitet auf Interviews, auf Auftritte in der Öffentlichkeit, wie sie gut sprechen können, wie sie sich gut selbst vermarkten können. Prinzipiell, ne, ist auch wieder Personal Branding. Ja, die wenigen Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit denen hat es mir immer am meisten Spaß gemacht zu arbeiten. Aber gut, da konnte ich jetzt nichts ändern, weil die meisten Führungskräfte, also in der Regel 9 von 10 Führungskräften sind immer noch Männer. Und darüber hatten wir auch in unserem Kennenlerngespräch gesprochen. Also ja, und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, mich selbstständig zu machen, weil ich nur noch mit Frauen zusammenarbeiten wollte, weil ich nur noch wollte, dass Frauen von meinem Wissen und von meiner Erfahrung profitieren. Und da gehe ich voll und ganz auf. Und ich liebe meinen Job. Und ich liebe es, Frauen ja damit auch zu fördern und ihnen auch zu zeigen, ja, du kannst das. Ja, du hast eine Story. Und ich helfe dir, die zu erzählen sozusagen. Genau.
Ah, voll schön. Da strahlen gerade meine Äuglein. Das hört sich super an. Was glaubst du denn aber, warum da so ein großer Unterschied ist zwischen Frauen und Männern?
Naja, es gibt natürlich einige Faktoren, die Frauen so nicht beeinflussen können, ne? Weil der Einfluss von Männern immer noch viel größer ist und dadurch da auch schnellere Chancen sich ergeben, ne? Und auch dieses Klischeebild, der bei vielen noch im Kopf ist. Aber andersrum ist dieses Klischeebild auch bei uns Frauen immer noch im Kopf. Und wir kommen da selber aus unserer Rolle der Vergangenheit irgendwie gar nicht so richtig raus, weil wir uns selber noch so oft klein machen und uns abhängig machen und denken, ach, ich kann das nicht, weil. oder weil wir auch anderen nicht auf den Schlips treten wollen sozusagen oder den Platz wegnehmen wollen. Es ist auch ein ganz oft ein Faktor, dass sich viele nicht trauen, weil sie denken, sie drängen sich da irgendwie vor. Dabei ist das totaler Quatsch. Also jeder hat seinen berechtigten Platz hier in unserer Gesellschaft, ne? Und das muss einfach in die Köpfe rein, vor allen Dingen bei uns Frauen.
Da interessiert mich tatsächlich auch aus persönlichen Gründen. Du hast ja Führungskräfte-Coaching gemacht. Was hältst du davon, wenn so Frauen in so eine Männerrolle schlüpfen? Haben die damit Erfolg?
Also auf lange Frist macht man sich damit, gerade wenn man generell, wenn man eine Rolle spielt und bei Personal Branding ist ja auch Authentizität ein großes Thema, ne, und auch sich selber ein bisschen erstmal sich zu identifizieren mit der Person, die ich sein möchte, gerade als Führungskraft oder als Unternehmerin, ne, wo man ja auch von einer Vision angetrieben wird. Und generell, wenn du eine Rolle spielst und halt nicht authentisch natürlich bist, wird dich das auf lange Sicht A, nicht glücklich machen, B, sehr anstrengend sein, ne? Und man wird es dir anmerken, ne, dass das nicht dein wahres Ich ist. Und ich denke, viele Frauen, die in einer Führungsposition sind, die halt natürlich, wie wir gerade gesagt haben, von Männern umringt sind, die befinden sich aber noch zusätzlich in so einer Atmosphäre, die sehr männlich ist und aus der sie natürlich diese nicht selbst gewählt haben. Ne, wo sie kaum Verbündete haben. Ja. Wenn, dann ist der Platz vielleicht auch noch hart umkämpft, so ein bisschen Ellbogenkrieg hier links und rechts. Aber diese größtenteils männliche Atmosphäre trägt natürlich nicht dazu bei, dass eine Frau ein bisschen ihre weiblichen Vorzüge ausleben kann im Sinne von emotionaler Intelligenz, Empathie, ne, ein bisschen irrationale Entscheidungen zu treffen aus dem Bauch heraus oder aus der Moral heraus und nicht unbedingt, was weiß ich, vom Kapitalismus getrieben. Beziehungsweise, ne, also ich denke, viele Frauen kriegen nicht die Chance, den weiblichen Blickwinkel wirklich einzubringen. Das stimmt.
Weil sie vermutlich, wenn sie dann tatsächlich authentisch sind, vermutlich einen Stempel bekommen, nicht ernst genommen werden. Ja, und dann gegebenenfalls auch, ich sag mal so, vom Typ her gar nicht reinpassen. Überleg mal, da sind nur Männer und dann hat eine Frau vielleicht irgendwelche hohen Schuhe, ein Kleidchen an. Das passt irgendwie nicht rein. Ich glaube, dass wir Frauen oft damit kämpfen in so einer Männerriege, dass wir dann leider auch belächelt werden und nicht ernst genommen werden. Und das ist natürlich, weil ich sag mal, so einer Männerdomäne dann ja auch schwer. Ich sag mal, wenn es ausgeglichen wäre, wenigstens halbwegs ausgeglichen, dann könnte man da mehr durchstechen. Und dann würde man mit, ich sag mal, Rock und vielleicht auch Turnschuhen nicht wirklich belächelt werden. Ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass immer noch in gewissen Positionen dann eine gewisse Männerdomäne auch hängt. Und da haben wir es halt einfach schwer, ne, durchzukommen. Da ist so ein eigener Vibe, glaube ich, der sich da widerspiegelt, ne?
Genau, das denke ich auch. Also wie gesagt, es ist so die Atmosphäre, die nicht, sag mal, freundlich und offen ist, wo sich Frauen wohlfühlen. Und ich erlebe das ja gerade hier im Online-Business. Immer mehr Frauen machen sich selbstständig, gründen ihr eigenes Business oder haben eine Idee oder freelancen. Und da bilden sich so richtig kleine Communities in jeder Branche. Oder es gibt ja auch einige Frauennetzwerke. Und diese Frauenatmosphäre, die ist so beflügelnd und motivierend, weil man einfach nicht bedenken muss, okay, welche Worte wähle ich jetzt, damit ich nicht in einem bestimmten Licht gesehen werde. Man kann es einfach sagen, wie es ist, ne? Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, diese Atmosphäre stimmt halt nicht, weil es nicht so ausgeglichen ist und mehr weibliche Führungskräfte da sind, die einem dann helfen, diese Atmosphäre überhaupt zu kreieren, ne?
Also die ist so wertvoll. Die ist so wertvoll, ja. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Allerdings bedarf es da noch unglaublich viel Arbeit und Handheben und unabhängig von der Quote. Aber auf alle Fälle muss ja so ein Durchschlag stattfinden. Ansonsten ist es halt eben auch ganz arg schwierig. Wenn du aber tatsächlich kontaktiert wirst von Frauen, ich vermute hauptsächlich Frauen im Business, ja, die selbstständig sind, vielleicht auch. Wie gehst du dann mit denen vor? Welche Anfragen haben die so? Kannst du uns da mal so einen Einblick geben?
Also grundsätzlich alles, kann ich sagen, alles, was so Vermarktung, Branding, halt diese Außenwelt, wie man eine Marke erschafft, angeht, ist zum Großteil Kommunikation. Und was dahinter steckt, ist einfach die Fähigkeit, klar zu sagen, so wie es ist, das ist mein Angebot, und klare Informationen zu geben, aber auch eine Geschichte zu erzählen. Weil in jedem Fall kaufen die Menschen keine Produkte oder Dienstleistungen oder buchen keine Dienstleistungen, weil sie gerade Lust drauf haben oder die brauchen immer irgendwas, womit sie sich identifizieren können. Ne? Das hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz gesagt, dieses Thema Love Brand. Also eine Love Brand zu kreieren, das ist halt was, wo sich deine Endkunden wirklich identifizieren können, wo sie sagen, ja genau, endlich versteht mich jemand. Und das geht auch so Hand in Hand mit dieser von Frau zu Frau Atmosphäre. Ne? Das ist nämlich ein großer Vorteil von uns Frauen, dass wir diese Empathie haben und uns eigentlich sehr genau in unsere Zielgruppe hineinversetzen können. Und es müssen nicht nur Frauen sein, natürlich auch Männer, aber diese Fähigkeit haben vor allen Dingen Frauen und auch Kommunikationsskills. Das können wir eigentlich. Also das schlummert in uns Frauen und ich helfe eigentlich nur den Frauen, das so ein bisschen wieder zu entdecken. Und wir gehen da natürlich auch strategisch vor. Also in der Zusammenarbeit gebe ich natürlich sehr viel Input und sehr viel Wissen erstmal, damit man versteht, wie so ein bisschen die Mechanik dahinter ist und auch selber lernt, so strategisch zu denken und auch strategisch zu kommunizieren. Wann sage ich was? Also zu welchem Zeitpunkt bringe ich welche Informationen raus, um eine Geschichte zu erzählen, ne? Um auch deine Information interessant zu gestalten, ne? Und manchmal ein bisschen anzuteasen, da wird etwas kommen, zum Beispiel, wenn man ein Produkt launcht. Ja, da kommt etwas, also dass man nicht sofort alle Informationen preisgibt, sondern so Stückchen für Stückchen, weil wir alle kennen es. Wir scrollen durch unser Handy und da sind einfach so viele Accounts, so viele Informationen und man kann gar nicht allem folgen oder zu 100% Aufmerksamkeit geben. Und das ist auch normal und richtig, weil unser Gehirn filtert ja auch die Informationen. Und deswegen ist es umso wichtiger, emotionale Storytelling-Punkte zu haben, wo die Leute hängen bleiben, weil sie was fühlen und nicht nur harte Fakten sehen.
Jetzt bin ich ja, muss ich ja auch sagen, jetzt bin ich ja selber dabei, mit einer Agenturpresse Texte zu schreiben. Und da geht es tatsächlich darum, eine Story zu verfassen. Und ich frage mich ja immer, was macht denn letztlich eine Geschichte zu einer wirklich authentisch guten Geschichte? Nicht nur, dass es um die Marke geht, sondern vielleicht auch um dich persönlich. Was würdest du da sagen? Also ich tue mir da schwer. Ich wollte am Anfang mich komplett raushalten. Ich glaube, das ist auch so die Tendenz, dass wir Frauen am Anfang sagen, oh nee, lass mich mal bitte zurück, ich will da erst gar nicht im Vordergrund stehen. Man merkt aber, dass da natürlich ganz viel in so einem Produkt, in so einer Dienstleistung, was auch immer, ja auch ganz viel Gründerherz drinsteckt, ja. Und der Kunde kriegt ja sonst nur das Produkt oder den Service, ohne das, was dahinter steckt. Und davon gibt es ja schon etliche. Aber diese emotionale Komponente dahinter, die fehlt ja ganz oft. Ist es immer die Person, würdest du sagen, die dort im Vordergrund muss? Oder was macht denn tatsächlich die Geschichte zu einer, ich sag mal, einer Geschichte, die man sich auch wirklich merken kann?
Also zu einer Geschichte, die sich ein anderer sehr gut merken kann, sind halt immer, wie gesagt, Emotionen, die geweckt werden. Ja, zum Beispiel du als Gesicht der Firma mehr im Vordergrund steht und das muss übrigens nicht sein. Also es gibt auch einige Gründer, die möchten sich eher im Hintergrund halten, aber die haben trotzdem eine Firma, die dann eher mit einem fiktiven Namen ist und nicht mit dem persönlichen Namen, so als Namensmarke, und haben dann auch ein Team und reden dann eher in der Wir-Form zum Beispiel. Oder man ist zum Beispiel selbstständig und hat einen Instagram-Account mit deinem eigenen Namen, so wie es halt auch die meisten haben, die eher eine Dienstleistung und kein Produkt haben. Und dann ist es natürlich ein bisschen unsinnig, wenn man dann von Wir erzählt, weil es ja doch eine Personenmarke sein soll. Aber in jedem Fall sollte man seine Story erzählen. Seine Behind-the-Scenes-Story, der Prozess. Wie bin ich da hingekommen? Was habe ich alles gemacht? Es war nicht leicht.
Okay.
Dass sich jemand mit hineinfühlen kann. Mhm. Ja, das sind so die Punkte, da werden sie zu Fans oder zu Followern und dann ultimativ auch zu Kunden, weil sie was empfinden. Und die Leute, so doof es klingt oder so stupide es klingt, aber jeder möchte etwas fühlen. Mhm. Ja, das ist so ein Grundsatz im Marketing oder generell in der Vermarktung. Und ich würde definitiv auch, um authentisch zu sein, die schwierigen Steps, die hinter dem Prozess von zum Beispiel Produkten stehen, beleuchten und auch dort die wahren Emotionen zeigen, weil es ist so wichtig, dass diese Geschichten auch erzählt werden, ne? Mhm. Und da ist natürlich immer schwierig, so die Grenze zu finden. Okay, womit fühle ich mich wohl? Ja. Wo ist too much, wo man vielleicht auch ein bisschen auf sein Image aufpassen möchte? Und da helfe ich und unterstütze ich natürlich. Aber ich kann auch dazu sagen, dass es oftmals das Ego ist, was einem sagt, ach, besser nicht, ich erzähle besser gar nichts, bevor ich was Falsches sage, weil man Angst hat, ja, verwundbar zu sein oder einen Preis zu geben. Aber so funktioniert erfolgreiches, emotionales Storytelling natürlich nicht. Also so kann es nicht funktionieren.
Gibst du dann auch Tipps in Sachen, ich sag mal, Sprache und Aussehen? Ist das auch eine Komponente, die nicht zu unterschätzen ist?
Also im Coaching machen wir auch einen speziellen Teil, der nennt sich Media Coaching. Also da gucken wir natürlich, je nachdem, ob die Person halt auch vor der Kamera steht, vielleicht Videos dreht oder auf jeden Fall Stories auf Instagram dreht, so kleinere Videos. Da gebe ich auf jeden Fall auch Tipps. Und wir machen da so richtig, nehmen ein paar Videos auf.
Ach,
und
cool.
Gehen dann auch zusammen danach durch. Okay, pass auf, da machst du immer dies und das. Und das sind so Mikrobewegungen oder Mikrofehler. Und es ist wirklich so simpel, die zu beheben, indem du einfach mal darauf hingewiesen wirst. Mhm. Und dann ist es bei den meisten einfach im Kopf drin und die können das sofort umsetzen und lassen das weg oder machen das und das mehr. Also das ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Man muss nur mal sich damit beschäftigen, mal so ein paar Videos aufnehmen und halt da auch aus seiner Komfortzone raustreten.
Ja, und wenn man es tatsächlich mal gemacht hat, das ist ja so eine wahnsinnige Hürde, ja, das mal zu machen. Und wenn man es dann mal machen muss, da fängt man an, sich damit wohler zu fühlen, Stück für Stück, umso öfter man das macht. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das wirklich total wichtig ist. Also es wäre auch so ein Punkt für mich, tatsächlich sowas mal zu machen und dass dich jemand von außen einfach mal ganz neutral beurteilt. Da kommen wir eigentlich zu einer Story, die haben wir im Vorgespräch schon mal erwähnt gehabt und wir hatten gesagt, oh, die muss unbedingt rein. Ich hatte ja persönlich auch mal ein Moderationscoaching und da plaudere ich gerade aus dem Nähkästchen und wir haben das tatsächlich von einer Green Wall gemacht. Ich habe es schon erzählt gehabt und das war auch ein ganz spannender Prozess. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Es war ganz befremdlich. Ganz befremdlich, wenn du quasi irgendwie stehst und was präsentieren musst oder über irgendwas erzählen musst. Und da kommt die berühmte Tomate ins Spiel, von der ich erzählt habe. Und dann ging es immer darum, zieh mal aus einer Box ein paar Kärtchen. Und dann hatte ich tatsächlich Tomate gezogen. Und jetzt musste ich eine authentische Story zum Thema Tomate erzählen. Und da ging es nicht um Zahlen, Daten, Fakten, sondern die soll Emotionen rausbringen. Was verbindest du mit der Tomate? Ja, und weil die meisten verfallen ganz oft in so eine Art Komfortzone, indem sie, ja, die Tomate ist rot, die ist rund. Ne? Das sind so Sachen, da verfällt man in dieses Zahlen-Daten-Fakten-Thema. Aber sich mal authentisch zu überlegen, wo habe ich vielleicht meine Tomate gegessen, die mir super gut geschmeckt hat? Ja, und was für ein Erlebnis hatte ich da? Wo saß ich gerade zu dem Zeitpunkt? Wie war das Wetter? Ja, so habe ich Storytelling angefangen zu lernen, weil ich damals auch viel präsentieren musste in meinem damaligen Job. Und es hat mir wirklich geholfen, auch beim Thema Einstieg in ein Thema. Ja, weil wenn man tatsächlich meint, über ein trockenes Thema sprechen muss, und da merkt man ganz oft, wie dann das Publikum irgendwann abschaltet. Ja, weil wenn man nur über Zahlen, Daten, Fakten redet, dann schaltet das Publikum ja irgendwann ab. Da muss irgendwas rein, was vor allem unter Umständen einem selber vielleicht passiert ist. Irgendeine Misere oder irgendeinen Glückszustand oder. Und dann kommt die Zuhörer wieder zurück. Und es sind die Emotionen, die du gerade erwähnst, die so wichtig sind und die mir gerade tatsächlich in den Sinn kommen. Wir sind beim Punkt Kommunikation. Was ist denn aber noch wichtig, wenn es um Thema Sichtbarkeit nach außen geht? Also gerade im Bereich Social Media?
Von der Kommunikationsseite jetzt her?
Ja, oder vielleicht auch Designseite. Würdest du sagen, hey, da gibt es einen roten Faden, den du beachten solltest, und zwar in jeder Richtung. Nicht nur, wie du zu deinem Publikum sprichst, sondern auch, wie du deine Posts vielleicht kreierst. Also ich bin ja tatsächlich auf dich gekommen, weil mir das tatsächlich ins Auge gestoßen ist und du so eine Konsistenz in deinen Sachen hast, sowohl in deinem Profilbild als auch in deinen Texten, in deinen Bildern. Und da frage ich mich immer, ist das essentiell, um tatsächlich auch so die Kundschaft dann anzulocken?
Also ganz ehrlich, wir sind ja hier unter uns. Nein, ist es nicht. Also Branding, wenn man am Anfang ist, ja, wenn man gerade sein Business startet oder gegründet hat oder auch halt generell in den ersten paar Jahren ist, es hilft natürlich für diesen Wiedererkennungswert. Aber gerade in den ersten paar Jahren verändert sich ein Business so stark und so schnell, dass man vielleicht in 3 Monaten merkt, ah, das ist überhaupt gar nicht mehr mein Stil, oder ich habe doch nochmal an meiner Strategie irgendwas geändert oder an meiner Nische, meiner Ausrichtung, und dann passt das nicht mehr zusammen. Und dann ist das eher so ein Klotz am Bein, ne, im schlimmsten Fall. Ich denke, dass man auch auf Instagram, auf Social Media keine perfekten Designer-Posts haben muss, um erfolgreich zu sein. Viel wichtiger ist die Message dahinter. Ja, also die Leute erkennen in der Regel Qualität durch den Inhalt und nicht durch die Verpackung oder das Äußere. Und das Wichtigste ist einfach, konsequent dabei zu bleiben, ne? Und auch regelmäßig zu posten, deine Key Messages, was du eigentlich sagen möchtest, was so dein Warum ist und was deine Vision dahinter ist, dass du die auch regelmäßig wiederholst, weil morgen sind wieder andere Leute, die zufällig auf deine Posts stoßen, ne? Die haben das noch nicht gehört oder gelesen. Und außerdem ist es ja so, dass die Leute, das müssen das ja öfters hören. Also die müssen deine Nachrichten, ja, deine Botschaften sozusagen müssen mehrfach bei ihnen ankommen, damit sich die auch einprägen. Und jedes Mal, wenn sie dabei etwas fühlen, also wenn sie sich irgendwie hineinversetzen können, weil wir emotional die Story erzählt haben, wird sich das viel besser einprägen, als wenn man halt, wie du gerade auch mit deinem Tomatenbeispiel gesagt hast, nur Zahlen, Daten, Fakten liefert. Weil genauso ist es, nochmal auf die Tomate zurückzukommen. Genauso ist es, wenn du die Geschichte erzählst, wo du die Tomate gegessen hast, bei Sonnenuntergang und es war eine laue Sommernacht oder ein Sommerabend und die Grillen haben gezirpt und du hast an dieser Tomate gerochen, die hat wie eine richtige Tomate endlich mal wieder gerochen und nicht wie aus dem Supermarkt. So.
Da läuft mir ja das Wasser im Mund schon zusammen.
Weil du was fühlst, weil du dich hineinfühlen kannst. Das ist genauso wie wenn ein Geruch in der Umgebung ist, du kannst einen Geruch nicht nicht riechen.
Ja.
Du kannst das nicht abstellen. Genauso kannst du auch das nicht abstellen. Wenn du die Story richtig erzählst, sodass sich jemand einfühlt, dann bist du irgendwie mit dieser Person connected. Und genau dafür ist ja Social Media da. Wir haben ja eigentlich so das Glück, kann ich sagen, noch, dass Social Media gratis ist. Für uns, die ein Business haben oder eine Firma und uns darüber auch vermarkten und auch kommunizieren, was unser Angebot, was unsere Message ist und was unsere Story ist. Es ist gratis, ne? Es ist natürlich trotzdem hoher Aufwand, Content zu kreieren, der das erzählt. Aber wir haben die Möglichkeit, das ist sind unsere Plattformen und die sollte man unbedingt nutzen. Also man sagt ja immer, der beste Zeitpunkt, um anzufangen, war irgendwie gestern und der zweitbeste ist aber heute.
Ja, das ist echt ein guter Punkt. Ja, einfach loslegen und das ist mit Instagram tatsächlich, da wird es uns einfach gemacht, ja. Einfach mal sich auszuprobieren und also ein total spannender Satz, den du wirklich gesagt hast, dass es eben nicht kriegsentscheidend ist, wie konsistent man tatsächlich auf Instagram seine Bildchen macht, sondern tatsächlich, es geht um den Inhalt und ich sag mal um die Kontinuität, dass man immer wieder dran bleibt. Wenn wir aber von Sichtbarkeit reden, und da gebe ich dir absolut recht, Social Media ist nur ein Kanal von vielen und ich bin mal der Meinung, dass ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Marken gar nicht kennen, die zwar auf Instagram ganz viele Follower haben, ja, aber am Ende dadurch nichts verkaufen. Was würdest du sagen, ist noch wichtig? Ist es wichtig, dass man tatsächlich sich auch PR-technisch, ich sag mal, beraten lässt, um wirklich auch bekannt zu werden?
Also das kommt natürlich einmal darauf an, was du für ein Business hast, was du für ein Angebot, also welche Produkte oder welche Dienstleistung du anbietest. Generell kann man sagen, Follower sind nicht gleich Kunden. Du kannst Tausende oder Hunderte von Followern haben und keiner kauft. Und dann ist das überhaupt nichts wert gewesen, weil dein ganzer Content umsonst war und kein Return on Investment da war. Oder du hast ein genaues, kleines, nischiges Thema zum Beispiel und ziehst damit wenig Leute an, aber das sind genau deine Zielkunden. Also es kommt darauf an, ne? Wenn du, also auch bei den Sales kommt es drauf an, aber wenn du dabei bist, dir ein Image und eine Marke aufzubauen, natürlich möchte man, dass das sich widerspiegelt in den Followern und in der Reputation, die irgendwie automatisch damit kommt. Aber auch hier würde ich wieder auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, dass das auch wieder das Ego ist im Hinterkopf, was uns sagt, oh Gott, ich bin nicht erfolgreich genug, weil ich habe keine 10.000 Follower. Und an dem Tag, wo du 10.000 Follower hast, sagst du dir, ich bin nicht erfolgreich genug, weil ich habe keine 50.000 Follower. Ja. Und so geht das Spiel immer weiter. Und deswegen ist das halt ein Grundpfeiler von jedem Coaching oder von den meisten Coaches jedenfalls oder von, ich kann für mich sprechen, das Mindset darauf auch auszurichten. Auch die Personen, gerade beim Personal Branding, auf einen gewissen Erfolg auch vorzubereiten oder auch auf einen Misserfolg, beziehungsweise wie definiert jeder Erfolg? Also das ist zum Beispiel, was jetzt für die Zuhörer vielleicht, was man, wofür man sich mal ein bisschen Zeit nehmen könnte, als kleiner Tipp, wie definierst du Erfolg für dich? Mhm. Also heute sind es vielleicht die 10.000 Follower, aber dann ist es wieder was anderes und das bedeutet nur, dass du Erfolg nicht richtig definiert hast für dich. Denn das ist ja eigentlich ein Gefühl. Und die meisten haben sich ja selbstständig gemacht oder gegründet aus einer größeren Vision heraus und nicht, um eine gewisse Anzahl an Followern zu haben. Also deswegen ist halt dort auch wichtig, einen Partner, einen Coach oder einen Mentor an der Seite auch zu haben und sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, die einen auch darauf aufmerksam machen und die dir schon natürlich den Erfolg gönnen und wünschen und dich unterstützen, aber die auch bei deinen Misserfolgen an deiner Seite sind und sagen, guck mal, aus dem Blickwinkel ist es überhaupt nicht schlimm, weil du hast was draus gelernt.
Und wie wichtig ist es tatsächlich, so jemanden an seiner Seite zu haben? Das kann ich nur bestätigen, um einfach auch mal aus einem gewissen Loch dann immer mal wieder rausgeholt zu werden. Wer sind denn die Frauen, die dich kontaktieren? Wie alt sind die? Was machen die? Kannst du uns mal in deine Zielgruppe mit reinnehmen?
Ja, also meine Klientinnen, das sind ganz unterschiedliche Businesses, ganz unterschiedliche Branchen. Die meisten werden tatsächlich über Instagram auf mich aufmerksam und kontaktieren mich dann, was ich super finde, weil genau so soll es sein. Du gibst Content raus, jemand kann sich damit identifizieren und kommt dann auf dich zu. Und du musst nicht rausgehen, die Leute anschreiben. Vielleicht kennst du das auch bei Instagram, manchmal kriegt man so eine Sales-Nachrichten. Ziemlich oft sogar, die so Kaltakquise machen. Und das ist eigentlich kein Content-Marketing, ne? Das ist halt, keine Ahnung, sehr veraltet auf jeden Fall. Aber die Frauen, die so auf mich zukommen, die sind meistens so zwischen 1 bis 5 Jahren im Business, entweder selbstständig oder halt mit einer eigenen Firma und wollen entweder so eine Art Rebranding machen und alles nochmal so neu durchdenken, haben jetzt ihre ersten Erfahrungen gemacht und merken so, okay, ich würde gerne meine Marketingstrategie irgendwie neu durchdenken. Ich möchte eine Marke aufbauen. Ich weiß nicht wie. Ich habe keine Strategie dafür. Ich habe 1000 Ideen und ich weiß nicht, wie ich die in einen Fahrplan sozusagen zusammenpacke und das erarbeiten wir dann zusammen. Genau, und dieser Moment, dass man merkt, okay, ich hätte gerne ein Rebranding, ich hätte gerne was Neues, ich möchte, wie gesagt, eine Marke aufbauen, die vielleicht in eine andere Richtung geht, der kann jederzeit sein. Der kann jederzeit sein. Also wenn du, wenn dich morgen die Inspiration packt und du sagst, okay, ich habe eine Idee für völlig andere Produkte, eine ganz andere Sparte und da passt das Branding, die Story, alles nicht mehr zusammen, dann würdest du auch auf mich zukommen.
Wo fängst du dann an? Also das habe ich ja auch ein Stück weit alles schon hinter mir. Wo fängst du dann mit deinen Klientinnen ganz konkret an? Ist es die Frage nach der Vision, nach dem Warum, nach dem Purpose, ganz klassisch? Oder steigst du sofort in, ich sag mal, in die Marke rein und in das Thema Kommunikation? Oder wo fängst du tatsächlich an?
Also ich fange immer bei der Person an, die Gründerin an sich oder die Unternehmerin in dem Sinne. Und wir gehen da ziemlich in die Tiefe rein, um erstmal genau zu definieren, was ist ihre Story, was ist ihre Motivation, was möchte sie eigentlich? Und da gibt es so, ja, so verschiedene, kann man sich vorstellen, wie Schichten, wo man erstmal ein bisschen durchkommen muss, weil oftmals denken viele, das und das sollte ich unbedingt machen. Das und das ist normal. Normalerweise der nächste Schritt in meinem Business oder jetzt muss ich das machen. Und sie denken alle oder sie denken oftmals, sie müssten etwas machen oder sie sollten etwas machen, aber wollen das eigentlich gar nicht. Mhm. Ja? Und da wollen wir so ein bisschen erstmal den Split machen und herausfinden, okay, was möchtest du, was passt zu dir? Weil nur dann kann das Ergebnis authentisch werden natürlich. Und das ist dann auch was, wo sich viele wieder mit ihrem Business, mit ihrer Marke identifizieren können und auch wieder wohler fühlen und Motivation draus schöpfen. Und da gehen wir dann erstmal durch so einen Prozess zusammen, gucken auch, okay, was sind genau deine Stärken als Unternehmerin? Was ist auch so ein bisschen bis jetzt passiert in deinem Business? Also, dass man da auch die Story draus formen kann. Ne? Wir sagen natürlich auch dort nicht alles. Das ist ganz normal. Also wenn ich dir jetzt von irgendeiner Lebensgeschichte von mir oder einem Lebensabschnitt erzählen würde, man kann ja immer gar nicht alles erzählen im Detail. Und das soll man ja auch nicht. Es ist eine gefilterte Version, aber eine authentische, weil sie echt ist und wahr ist. Mhm. Genau. Und ja, wir gucken uns dann an, je nachdem, was auch so ein bisschen die Prioritäten sind der Klientin, was sie am Ende des Tages erreichen möchte, ne, gucken wir, okay, wie können wir dann die Vermarktungsstrategie darauf ausrichten? Wie können wir so ein richtig Step by Step so einen Fahrplan halt erstellen, damit sie am Ende ganz genau weiß, was zu tun ist. Denn ich unterstütze sie auf jeden Fall im Coaching und auch bei dem kreativen Prozess und überlege und brainstorme mit und habe ja da auch ziemlich viel Erfahrung, was man machen könnte, was möglich wäre. Und dann muss das natürlich zu der Person passen, ne? Also wir brauchen keine Strategie aufstellen, wo jemand immer jeden Tag vor der Kamera stehen muss, wenn die Person sagt, okay, das möchte ich nicht. Alles aber nicht das.
Ja.
Können wir aber, also was ich immer mache, ich gucke dann aber schon, okay, wo ist deine Komfortzone und wo können wir sie ein bisschen ausweiten? Denn manche trauen sich das halt einfach nur nicht zu und sagen deswegen, na, ich will nicht vor der Kamera stehen. Mhm. Aber wenn sie dann einmal ein Media-Coaching haben oder hatten und dann sicherer sind, dann sagen sie auf einmal, okay, ich kann es mir jetzt doch vorstellen. Oder auf einmal kriegen sie diese tausenden Ideen, mhm, wo sie sagen, okay, das wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Ich will unbedingt ein Video darüber machen und dies und das. Und dann geht's los. Und genau so soll es sein, dass die Leute, dass die Frauen anfangen, ihre Story zu erzählen, sich zu trauen und nicht mehr darüber nachdenken, was könnte wohl jemand anderes da von mir denken. Denn wir haben ja diese Strategie, diesen Rahmen zusammengesetzt, wo man sich dann keine Sorgen mehr machen muss, an irgendeinem Punkt sich zu blamieren oder zu viel preiszugeben oder so, ne?
Hattest du mal auch so einen Fall, weil man blickt wahrscheinlich auch so tief in seine eigene Kindheit, Jugend, was auch immer in einem Leben so passiert ist. Man blickt unter Umständen sehr, sehr tief rein. Hattest du auch Klienten, die tatsächlich so emotional wurden und plötzlich gemerkt haben, ach, das, was ich bisher gemacht habe, es bin gar nicht ich, sondern das ist mein Umfeld, das mich dazu gemacht hat oder mein Familienumfeld. Und ich würde aber lieber eigentlich was ganz anderes machen. Kommen solche Fälle dann auch bei dir an, wo du dann plötzlich merkst, oh, die hat jetzt vielleicht die letzten Jahre was gemacht, was nicht sie war. Sie gehört eigentlich in eine ganz andere Richtung.
Ja, das kommt eigentlich weniger vor, denn das ist zum Beispiel auch der große Unterschied zwischen, ich sag mal zum Beispiel, einer Therapie und einem Coaching, weil ein Therapeut beschäftigt sich mit dir, mit deiner Vergangenheit, um das genau aufzuarbeiten und auch da so die Knotenpunkte zu finden, eigentlich warum man so ist oder gewisse Verhaltensmuster an sich hat, wie die entstanden sind und warum man die vielleicht auch nicht durchbrechen kann. Und beim Coaching konzentrieren wir uns aber eher auf die Zukunft. Es geht in keinem Fall darum, jemanden für gewisse Ereignisse oder Fehler zu verurteilen. Und da möchte ich auch niemanden hinführen. Also das ist mir besonders wichtig, denn für mich ist es viel wichtiger. Also ich mache einen guten Job, wenn ich meine Klientinnen gut motiviere und wenn ich sie anrege und dass sie kreativ werden und Ideen und Inspiration schöpfen. Denn wie gesagt, das ist halt ein großer Unterschied und da ist auch nur eine dünne Linie dazwischen. Da muss man auch sehr genau aufpassen und sehr sensibel mit den jeweiligen Personen arbeiten. Genau, dass man sich immer auf die Stärken und das Positive konzentriert, gebe ich besonders Acht drauf. Und vor allen Dingen von meiner Seite ist es halt auch ein bisschen strategisch so gewählt, dass wir diesen Part auch gleich am Anfang als Grundstein sozusagen der Zusammenarbeit machen, wo es eher so persönlich und tiefer wird. Und ich stelle auch viele Fragen. Und so ist ja auch normales Coaching, dass man halt durch Fragen selber zur Antwort angeregt wird. Und um Gottes Willen, man muss mir auch nicht alles erzählen, denn deswegen wähle ich das gleich am Anfang. Da hat man noch nicht so richtig das Vertrauen. Da ist meistens eine Basis da, aber das Vertrauen wird von Mal zu Mal halt immer intensiver und stärker. Aber für mich ist es wichtig, halt wie gesagt, die Frauen nicht in einen dunklen Ort zu führen, gedanklich sozusagen, sondern sie anzuregen, über die Sachen nachzudenken, die denn in ihrer Lebensgeschichte oder bis jetzt in ihrer Story Positives passiert sind und welche Learnings sie hatten und eher davon zu schöpfen oder das als Basis zu sehen.
Mhm. Voll gut. Das heißt, du bietest Coaching für was konkret an?
Für eine Brandstrategie sozusagen, für den Markenaufbau, was auch ein Rebranding sein kann oder konkret dieses Personal Branding, über das wir jetzt viel gesprochen haben, wo da auch ein Media Coaching mit dabei ist, wo wir uns halt mit der Person genau beschäftigen, um sie darauf prinzipiell zu trainieren, im Rampenlicht stehen zu können, sich selbst vermarkten zu können, sich selbst pitchen zu können und auch ja einfach zu aktivieren, dass dieses natürliche Talent der Kommunikation, ne?
Das übrigens jeder in uns trägt, ja. Man muss es nur mal herausbringen und das ist eigentlich eine grandiose Chance. Mein Moderationstraining damals wurde von einer Firma gesponsert. Das ist normalerweise wahnsinnig teuer, wenn man das in dem Paket, das du anbietest, gleich mitbekommt. Also ganz ehrlich, was Schöneres gibt's gar nicht, dass du das drin hast. Übrigens höre ich das tatsächlich das erste Mal und ich empfinde das immer so für wichtig und keiner hat diese Komponente mit drin, ja. Von daher, also großartig. Wie kann man dich denn kontaktieren, Wiebke?
Per Insta? Zum Beispiel und am einfachsten eigentlich über Instagram, @wiebkeberner, könnt ihr ja bestimmt auch irgendwo verlinken.
Machen wir.
Ja, da freue ich
mich. Oder Website, eine Website hast du auch, ne?
Genau, das ist auch wiebkeberner.de, aber am liebsten einfach ganz unkompliziert über Instagram anschreiben, also da muss auch überhaupt nichts formal sein, aus diesen Strukturen wollen wir ja eigentlich alle raus. Einfach anschreiben, so wie es ist, sagen, einfach nachfragen, aktiv werden. Darum geht's ja, wenn man Veränderungen in seinem Leben hat, muss man erstmal selber aktiv werden.
Einfach loslegen und einfach mal machen und kann ich nur zustimmen. Ich danke dir ganz, ganz doll. Wir sind schon wieder rum mit der Zeit für das unglaublich inspirierende Interview. Und du bist für mich tatsächlich das Sinnbild für dein Thema. Es ist so heftig, sonst hätte ich dich nie kontaktiert. Also es ist irgendwie bei dir alles so stimmig und von daher, ich kann dich nur jedem irgendwie weiterempfehlen und ans Herz legen und so sympathisch. Und ich hoffe sehr, dass wir uns vielleicht mal sehen oder irgendwann mal wieder hören.
Ja, und, vielen Dank. Das freut mich total. Ach, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Wir verlinken genau deine Seite und alles Mögliche noch in den Shownotes. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Wiebke.
Danke, wünsche ich dir auch.
Ciao.